BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich und ich lade Sie ein zu einem Ausflug auf den Hohen Peißenberg. Hier werden, Sie wissen es vermutlich, Wetterdaten gemessen und zwar schon seit 1781. Und hier arbeitet auch unser heutiger Studiogast, der Klimaforscher Dr. Wolfgang Steinbrecht. Er wird uns von seiner Arbeit erzählen, welche Daten da gemessen werden, was die Wissenschaftler aus diesen Daten auslesen können, ja, und welche Auswirkungen das alles auf unser Leben hat. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Grüß Sie.
Ja, grüß Sie. Kann ich eigentlich nur sagen, habe die Ehre.
Ja, wir haben ja seit gestern einen neuen Präsidenten in den USA. Ich denke, viele auch unserer Hörerinnen und Hörer werden eventuell das sich im Fernsehen angeschaut haben. Und er hat ja kurz nach Amtsantritt die ersten Dekrete unterzeichnet. Und wie angekündigt, ist er auch aus dem Pariser Klimaabkommen wieder ausgetreten. Was geht da in Ihnen vor? Was denkt da ein Klimaforscher in so einem Fall?
Ja, das ist natürlich schlecht. Auf der anderen Seite gehen viele Entwicklungen auch bei uns in Deutschland in die richtige Richtung. Wir schauen, dass wir von der fossilen Energie wegkommen. Und wenn sich das rechnet, und es rechnet sich immer mehr, dann wird es immer mehr kommen. Aber wenn natürlich so ein großer Klimasünder wie die Amerikaner sagen, nee, das interessiert uns nicht, das ist schon schlecht. Mhm. Aber ich glaube, auch in Amerika dreht sich die Uhren weiter. Also Kalifornien und viele Staaten sind am Umsteigen, steigen um. Das Ganze ist sowieso eine lange Geschichte. Also schauen wir mal, wie viel wirklich umgesetzt wird. Aber ich bin gestern auch erschrocken, als ich gehört habe, Drill, Baby, Drill. Mhm. Wir wollen alles Öl, was wir haben, rausholen und verbrennen. Also den Klimawandel so zu ignorieren, ist eigentlich unglaublich.
Mhm. Habe die Ehre heute mit Dr. Wolfgang Steinbrecht vom Bergobservatorium Hohenpeißenberg. Haben wir uns gerade unterhalten, geboren rechts der Isar, aufgewachsen in Ismaning. Und Ismaning, haben Sie gerade gesagt zu mir, das war damals das Ende der Welt. Hinter Ismaning.
Hinter Ismaning war das Ende der Welt. Der Zug ging bis Ismaning und dann kam das Erdinger Moos und da war nicht viel.
Da war nicht viel. Ja, wie sind Sie da aufgewachsen? War das eine ländliche Kindheit? Also waren wir da draußen unterwegs?
Ja, wir waren viel draußen unterwegs. Also ich bin in einer Neubausiedlung aufgewachsen mit vielen jungen Leuten, Buben, Kinder. Und wir waren also immer unterwegs eigentlich die ganze Zeit draußen. Und waren dann auch später, wenn wir ein bisschen größer waren, öfter bei den Bauernhöfen, haben da auch mitgeholfen. Und ich war nicht der mit dem längsten Heimweg, aber mein Bruder und die waren also eine größere Gruppe, die waren halt nach der Schule im Bauernhof und sind dann abends um 6 Uhr heimgekommen oder um 7 Uhr. Wenn man um 7 nicht daheim war zum Abendessen, dann gab es Ärger. Das kam nicht oft vor, aber es kam schon vor.
Das Interessante ist ja, es war damals möglich. Also ich glaube, bei mir lief es ähnlich ab. Und ich glaube, also meine Eltern waren jetzt da nicht besorgt. Die haben jetzt keinen Kummer gehabt. Die wussten ungefähr, was wir so machen. Nicht in den Details, das war auch immer gut so. Aber ungefähr wussten sie, wo wir uns so aufhalten und wo wir sind. Und die haben keine Angst haben müssen um uns, dann doch, muss ich sagen. Und keine Vorbehalte, dass man uns da so unbeaufsichtigt springen lässt. Das war damals möglich.
Es wäre heute vielleicht auch noch möglich. Wir haben alle viel mehr Ängste als früher, glaube ich. Wir behüten die Kinder viel mehr. Die Kinder waren damals irgendwie, auch weil es mehr gab, waren irgendwie nicht so wichtig und hatten auch nicht den Stellenwert und dadurch viel mehr Freiheit.
Man hat sie mehr laufen lassen, sagt man so. Und viel man hat ihnen vielleicht auch mehr zugetraut.
Ja, wir waren größere Kindergruppen. Ja. Da waren wir halt auch ganz gut aufgehoben in der Gruppe. Und wir waren immer unterwegs. Der Radius wurde dann immer größer über die Jahre. Am Anfang nur in der Siedlung und dann in die Isarauen und sonst wo. Und die einen hatten die Spezialität, die andere die jene, aber das war eigentlich immer sehr lustig und war eine tolle Clique.
Warum Physik? Sie haben Physik studiert in München an der LMU. Warum dieses Fach?
Zum einen war ich in Physik und in Mathe in der Schule ganz gut. Und irgendwann, Garching war ja nicht weit, Garching war damals schon ein großes Forschungszentrum, war ich am Tag der offenen Tür im Max-Planck-Institut für Quantenoptik und die hatten da Farbstofflaser. Und das mit dem Licht, mit den verschiedenen Farben, das fand ich total cool. Und das hat mich dann mit beeinflusst, dass ich gesagt habe, nee, ich will Physik studieren. Und in der Schule hat es mir auch gefallen. Und Physik sind eigentlich fundamentale Fragen. Und und relativ einfach. Man muss Physik auch nicht so viel lernen. Man muss mehr verstehen, weniger lernen. Mhm. Und das hat mir alles gelegen. Und ja, dann bin ich, habe ich gesagt, mal am Ende der Schulzeit, ich möchte eigentlich was Naturwissenschaftliches machen. Informatik ging damals gerade los, das habe ich mir auch überlegt, aber die Physik war irgendwie angewandter und praktischer und dann bin ich bei der Physik gelandet.
Ja. Wenn Sie sagen, Physik muss man verstehen, das ist ja das Interessante. Ich sage immer, jemand, der sprachbegabt ist, der das gut kann, der versteht nicht, warum man das nicht kann. Jemand, der super in Mathe ist oder eben in Physik, der versteht nicht, warum man das nicht kann. Ist es so, dass da einfach eine Begabung da ist für bestimmte Fächer? Wie schätzen Sie das ein?
Wahrscheinlich ist es so. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch immer was im Kopf. Also wenn man schon meint, dass man es nicht kann, dann kann man es halt oft auch nicht. Also ich glaube, man muss da über gewisse Schwellen drüber kommen.
Also man hat selber, man schafft sich selber Grenzen.
Ich glaube schon, dass das oft passiert. Also ich habe zwei Töchter. Die eine hat mit Mathe gar nichts am Hut und die andere war in Mathe gut. Und an der Uni hat ihr Mathe eigentlich mit am besten gefallen. Und erzogen sind sie gleich. Da ist natürlich eine Veranlagung und sowas drin, aber ich glaube, da ist auch viel im Kopf und in Geschlechterrollen und in solchen Sachen drin.
Mhm. Wie haben Sie sich innerhalb der Physik dann für das Thema Wetter, Klima erwärmt? Wo war der Weg dorthin in diese Richtung?
Also das ist eigentlich ein Zufall gewesen.
Wie so oft.
Ja, genau.
Ja, genau, Zufälle bestimmen schon auch unser Leben.
Ja, ich glaube oft mehr als die Pläne.
Ja.
Ich ging dann in Richtung Optik, Quantenoptik und wir haben fortgeschrittenen Praktikum in Garching draußen beim Lehrstuhl Walter gemacht. Und da haben wir dann gesagt, da mache ich auch Diplomarbeit. Und die hatten ein Laserradar für Ozonmessung auf der Zugspitze aufgebaut. Mhm. Und am Hohen Peißenberg wollten die dann auch eins. Das hat ein Kollege gemacht. Und ich sollte eins machen fürs Alfred-Wegener-Institut. Das, was auf der Zugspitze war, sollte umgebaut werden und auf die Polarstern und dann ans Alfred-Wegener-Institut gehen. Und das hat denen damals ziemlich auf den Nägeln gebrannt. Das war 87, meine ich, kurz nach dem Ozonloch. Haben alle Angst gehabt, dass es ein Ozonloch über der Arktis gibt. Gab es Fördergelder, die hatten das, die konnten das. Und dann bin ich eigentlich bei dieser Laserradar-Ozonmessungsgeschichte gelandet. Hätte auch ganz irgendwo anders landen können, weil in der Gruppe wurden auch komplett andere Sachen gemacht. Ich war dann da so ein bisschen der Außenseiter mit der Atmosphärenphysik und mit dem Messen in der Atmosphäre. Was ja ganz was anderes ist als das, was die normale Physik ist. In der normalen Physik hast du ein Labor, versuchst da irgendwelche super Bedingungen zu züchten, wo du dann ganz tolle Sachen beobachten kannst. In der Atmosphärenphysik, da musst du halt das nehmen, was dir die Atmosphäre anbietet und versuchen, das zu messen. Und dann muss man viele verschiedene Situationen messen und dann kommt man am Schluss vielleicht auf ein Verständnis oder wo wir jetzt gelandet sind, können wir gucken, wie sich das über 20, 30, 100, 200, 1000 Jahre verändert.
Aber war dieser Zufall für Sie dann im Rückblick betrachtet, Sie sind jetzt auch keine 22 mehr, darf ich so sagen, der gute Weg für Sie?
Also ich fand es total cool damals, also in die Arktis zu gehen, auf der Polarstern mitzufahren, das war super. Und ich bin da eigentlich auch nicht mehr weggekommen. Also das war dann mein Weg und bei der Messtechnik fängt es an und dann interessiert man sich für das, was man misst und dann interessiert man sich für die längeren Zeiträume. Und ich bereue es nicht. Ich fand es total cool. Es war auch eine sehr spannende Zeit, die ich erwischt habe. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen anders als damals. Ich täte es wieder machen in die Richtung. Ja.
Und am Hohen Peißenberg auf der Wetterstation sind Sie seit 1994.
Genau, ja.
Also über 30 Jahre. Und wir werden nachher hören, warum dieser Zeitraum 30 Jahre für einen Klimaforscher ein wichtiger Zeitraum ist. Habe die Ehre heute mit Dr. Wolfgang Steinbrecht vom Bergobservatorium Hohen Peißenberg. Also es gab noch einen kleinen Umweg über Kanada. Da ist auch Ihre Frau dann sozusagen mit herübergerutscht nach Oberbayern.
Ja.
Und dann eben der Hohen Peißenberg, die Wetterstation. Die sind auf Sie zugekommen. Die wollten dann, dass Sie dort arbeiten.
Ja, die hatten ein Projekt Heute sind die Projekte ja so, dass du im Prinzip die nächsten 3 oder 5 Jahre vorausplanen musst, wann du was entdeckst. Mhm. Damals war das noch ein bisschen anders. Die hatten ein Projekt, macht was mit Ozon und LIDA. Was ihr macht, ist uns wurscht, aber macht was. Das war cool. Das war damals das deutsche Ozonforschungsprogramm. War ein tolles Programm und da hatten die ein 3-Jahres-Projekt und dann nochmal ein 3-Jahres-Projekt und dann war ich auf diesen 3-Jahres-Projekten. Habe am Hohen Weißenberg gearbeitet, kannte die schon von vorher, von der Diplomarbeit ein bisschen, da kamen die Connections her.
Mhm. Es ist so, weil ich wollte es eigentlich erst später ansprechen, aber es bietet sich gerade an. Sie sagen, damals Ozonloch entdeckt worden und alle hatten Angst und da ist relativ viel Geld geflossen in die Forschung, eben macht was. Sind wir heutzutage anders? Warum? Also warum haben wir keine Angst mehr oder warum fließen zu wenig Gelder? Also wo ist der Unterschied zum Ozonloch jetzt zur heutigen Zeit? Wir sind doch auch in einer Situation, dass man eigentlich sagen müsste, macht was.
Bei vielen Sachen wissen wir viel mehr. Das heißt, die Forschung geht dann immer mehr ins Detail, nicht mehr so sehr um die Grundlagen in der Atmosphärenphysik, sage ich mal. Beim Ozonloch damals wusste man eine ganze Menge nicht. Und das war ja auch völlig unerwartet. Das war also so richtig, wir wissen schon, dass die FCKWs dem Ozon was machen, aber weit oben und nicht so schlimm. Und dann auf einmal war dieses Ozonloch da und keiner hat verstanden, was da genau abgeht. Und das war natürlich schon ein großes Problem und ein großes Interesse. Und da wurde überall viel investiert, viel geforscht, viel geguckt. Und man hat dann relativ schnell innerhalb, also entdeckt wurde es ja so 85 und 88 hat man dann schon ganz gut gewusst, wie es funktioniert. Aber man hatte Angst, tut sich eins über der Arktis auf und so weiter. Und daraus wurde dieses Forschungsthema geboren. Und
auch gut unterstützt einfach.
Sehr gut unterstützt. Und meine Generation von Atmosphärenwissenschaftlern, da kommen viele aus den Forschungsprogrammen, die damals aufgelegt wurden. Und Forschung heißt immer, sie haben einen Job für 3 Jahre ungefähr und dann müssen sie ein anderes Projekt oder eine andere Institution oder sonst irgendwas finden. Es gibt nicht super viele feste Stellen. Wenn man da reinrutscht, ist es gut. Also ich bin dann irgendwann in eine feste Stelle reingerutscht, nach 2 Projekten und 1 Jahr ganz was anderes. Mhm. Und mittlerweile wissen wir, also beim Ozon wissen wir wahnsinnig viel, da ist auch der Forschungsbedarf nicht mehr so groß. Und
es war relativ, in Anführungszeichen bitte zu verstehen, leicht zu beheben. Man wusste sehr schnell, wo man den Hebel ansetzen muss und was man bleiben lassen muss.
Es war viel einfacher. Es ist die kleine Schwester, die glückliche der Klimaänderung. Mhm. Bei der Klimaänderung müssen wir eigentlich auch nicht so viel forschen, weil wir haben das ganz gut verstanden und wir wissen wahnsinnig viel. Wir müssen halt das machen. Aber weil so viel dranhängt und so viele Akteure und unsere ganze Wirtschaft und Lebensstil so dranhängt, ist es halt viel schwieriger, was zu machen als beim Ozonloch. Und es gibt eben auch noch große Gruppen, die sich sträuben, Ölindustrie, der Trump jetzt. Beim Ozonloch war auch die Industrie relativ bald mit im Boot und haben erkannt, ja, dann produzieren wir halt andere Substanzen, die das Ozon ohne nicht kaputt FCKW machen. Dann können wir auch Geld verdienen, dann können wir neue Geräte verkaufen. Aber es waren auch nicht viele Firmen. Es waren weltweit 5, 6, 7, die es produziert haben. Wenn man guckt, wer Öl bohrt und so, das sind ganz andere Größenordnungen. Deswegen ist es viel schwieriger.
Es ist vielleicht sowieso so zu betrachten, dass wenn man mit erneuerbaren Energien, also wenn das Ganze Geld bringt, statt nur Geld zu kosten, dann wird es auch für viele Menschen auf einmal interessanter. Sie haben das auch schon kurz angedeutet, haben gesagt, da wenn die Bereitschaft da ist, zu sagen, oh, klar, wenn wir da jetzt Windräder bauen und wir haben da eine Beteiligung, eine Bürgerbeteiligung, dann ist die Bereitschaft, sowas zu machen, natürlich eine ganz andere. Also da, glaube ich, hängt es schon auch immer ein bisschen vom Geld ab.
Ich glaube, es hängt total vom Geld ab. Also wenn es sich nicht rechnet, wird es wahrscheinlich auch nicht passieren. Man ist ja selber auch so.
Ja.
Und die Wirtschaft und die Staaten sind da noch viel träger. Aber in Deutschland, in manchen Bereichen, kommen wir jetzt dahin, dass es sich rechnet. Schwierig sind die Heizungen für die Häuser, die umzubauen, aber beim Strom sind wir schon ziemlich weit. Mehr wie 50%, glaube ich, und an manchen Tagen 100% aus erneuerbaren Energien und den Weg müssen wir halt weitergehen.
Das hätte man auch nicht für möglich gehalten, noch gar nicht so langer Zeit, dass das gehen kann.
Da gibt es Studien aus den 80er Jahren, von der CSU auch in Auftrag gegeben, wo drin steht, das geht nicht. Mhm. Aber die Sachen werden effizienter, Menschen sind schlau. Also es besteht schon Hoffnung und es geht auch in die Richtung. Ich weiß nicht, ob Sie die Susan Solomon kennen. Das ist eine amerikanische Wissenschaftlerin, die mit beteiligt war stark an der Aufklärung, wie das Ozonloch funktioniert. Die kenne ich auch persönlich. Und die hat vor einem Jahr oder so ein Buch rausgegeben über die Klimaänderung. Die sitzt mehr da drauf. Und die schreibt eigentlich, sie hat Hoffnung, dass wir die Kurve kriegen. Und
das wäre schön.
Es wäre schön. Also die Hoffnung stirbt zuletzt.
So ist es.
Für uns kriegen wir die Kurve nicht mehr, aber für nachfolgende Generationen werden wir sie irgendwie kriegen müssen. Aber wir werden auch damit leben müssen, dass es deutlich wärmer wird und dass alles Mögliche passiert, was da dran hängt.
Und der Hohenpeißenberg liefert auch dazu Daten, wie wir gleich hören werden. Seit 1994 arbeitet der Klimaforscher Dr. Wolfgang Steinbrecht auf dem Hohenpeißenberg, jetzt aber zu der Geschichte dieses Observatoriums. Hier wird schon ganz lange, werden hier schon Wetterdaten gemessen. Wann hat es angefangen?
Das hat 1781 angefangen, war damals die Zeit der Aufklärung. Der Einfluss der Kirche ist zurückgegangen. Die Leute haben sich für die Naturgesetze mehr interessiert. In Frankreich war da viel, also diese ganzen Gasgesetze wurden damals entdeckt, viel Physik passiert. Und an den europäischen Höfen war es in, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen.
Ja.
Und der Kurfürst von der Pfalz, das war ja auch der Bayer, der hat sich dafür auch interessiert und der hatte einen, heute würde man sagen, Advisor, einen Berater, einen Hemmer hieß der, glaube ich. Und der hat ihm gesagt, warum machst du nicht auf dem Hohenpeißenberg ein meteorologisches Observatorium, kein astronomisches. Mhm. Astronomie war auch interessant, weil die Meteorologie, Bauern und Regen und Pflanzen und so, das ist doch auch was Wichtiges. Und der Kurfürst hat damals eingeführt eine Societas Meteorologica Palatina, die meteorologische Gesellschaft von der Pfalz, mit vielen Wetterstationen, die alle mit denselben Methoden, zentralen Kalibrierlabors, den gleichen Standard Operating Procedures, wie man das heute nennt, also Betriebsanweisungen, an den Stationen das Gleiche zu bestimmten Tageszeiten und so weiter messen sollte. Und Hohenpeißenberg war eine von diesen Stationen und das Netzwerk, die hatten Stationen in Südamerika, hinterm Ural, war also ein weltumspannendes Netzwerk. Genau das, was man heute viel komplizierter auch macht, hatten die damals schon. Und die haben das eingerichtet und haben Leute gebraucht, die lesen und schreiben können. Und dann wurden die Augustiner Chorherren von Rottenbuch, die da oben den Wallfahrt auch betreut haben, wurden mit beauftragt, das zu machen. Mhm. Die haben das dann auch gemacht, zum Teil mit großem Engagement. Also der Albin Schweiger war ein ganz wichtiger, der hat da 10 Jahre gemessen und hat dann so eine erste Klimageschichte vom Hohenpeißenberg veröffentlicht, 1791 oder so. Mhm. Und das ging alles ganz gut, aber die Französische Revolution hat ja vieles kleingeschlagen in Europa und in Bayern war 1806 die Säkularisation, da wurden die Klöster aufgelöst und viele von den Stationen, die an Klöstern betrieben wurden, Andex war eine, die haben aufgehört, aber am Hohenpeißenberg waren sie von der Sache so begeistert, vielleicht waren sie auch nicht so flexibel und konnten auch nicht weg, die haben gesagt, wir machen das weiter. Aber es war sehr schwierig.
Aber ununterbrochen seitdem?
Mehr oder weniger ununterbrochen. Also es gibt nicht viele Tage oder Monate, die fehlen. Ah, ein paar Tage 45.
Gibt es die Aufzeichnungen noch?
Ja, die bestimmt. Die gibt es, ja. Wow. Auch digital.
Und das heißt, es ist eigentlich eine der, oder vielleicht sogar eine der ältesten in Deutschland, in Bayern, in Europa?
Ja, also von den es ist angeblich die älteste Bergwetterstation der Welt. Wobei, ob der Hohenpeißenberg ein Berg ist, da kann man sich ein bisschen streiten. Meteorologisch fangen Berge bei 600 Meter an.
Jawohl.
Also da sind wir drüber.
Kommt drauf an, wenn man fragt.
Ja. Es gibt noch längere Messreihen von Temperatur. Mannheim ist ähnlich alt, aber die Städte haben meistens den Stadteffekt, wenn man in der Stadt misst und die Stadt drumherum gewachsen ist und so, dann führt es zu einem Temperaturanstieg, der nur daher kommt, dass da die Stadt ist. Das haben wir am Hohenpeißenberg nicht, aber Basel, Rotterdam, London haben noch längere Messreihen mit Thermometern. Das war eben damals das Hightech-Gerät, war Quecksilberthermometer, Quecksilberbarometer, das waren die Hightech-Geräte.
Also die haben gemessen Temperatur und Luftdruck? Oder auch Regenmengen schon?
Regenmengen und Wind und auch viele, viele meteorologische Beobachtungen. Mhm. Die Meteorologie ist ja die Wissenschaft von den Meteoren in der Luft, also von dem, was da so rumfliegt, Nebel, Regen, Schnee und so weiter. Und das war natürlich und ist heute auch noch für die Landwirtschaft und für die Leute super interessant, wie das Wetter ist. Ja. Es war damals nicht anders. Es war noch viel kritischer damals, weil wenn es im Landkreis Weilheim-Schongau die Ernte ausgefallen ist, dann konnte man nicht von woanders was holen. Mhm. Ja. Und die Schongauer haben halt dann Hexen verbrannt, ich weiß nicht wie lange. Mhm. Ob es geholfen hat, ist ja, die Frage.
Die Ältesten waren, Kempten hat leider diesen traurigen
Held. Ja, aber Schongau ist nicht weit weg davon.
Nicht weit weg, nein. Mhm. Ja. Mhm. Und heutzutage gehört es zum Deutschen Wetterdienst?
Wir gehören seit 1952 oder sowas zum Deutschen Wetterdienst und sind ein Observatorium. Das ist sehr viel mehr als eine Wetterstation. Also die Wetterbeobachtung ist nur ein, oder die Wetteraufzeichnung ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was wir jetzt machen und die läuft mehr oder weniger automatisch. Mhm. Wir hatten bis vor ein paar Jahren, ja, also Thermometer, die messen, Regenmesser, die messen, Windmesser, die messen rund um die Uhr, die technisch gewartet werden müssen und so weiter, Strahlungsmessgeräte.
Aber da steht niemand mehr da und da liest niemand mehr ab, das wird automatisch übertragen.
Das hatten wir vor ein paar Jahren noch, eine Wetterbeobachtung rund um die Uhr, aber der Wetterdienst hat gesagt, das ist zu teuer und das, was die an zusätzlicher Information liefern, rechnet sich nicht mehr, können wir nicht mehr machen, hat man dann eingestellt, auch bei uns. Wir messen, haben aber immer noch ein paar Wetterbeobachter da, halt nicht mehr rund um die Uhr. Und wir messen auch immer noch, immer mal wieder mit den klassischen Quecksilberthermometer zu den sogenannten Mannheimer Stunden. Das ist also bei
uns. Was ist eine Mannheimer Stunde?
Das war ja die Societas Meteorologica Palatina. Ja. Und die haben gesagt, ja, wir wollen ja nicht dauernd messen, aber wir hätten schon gern die Tagesmitteltemperatur.
Also haben sie Zeiten festgelegt,
haben sie zu denen man gut misst. Und wenn man die richtig mittelt, dann kommt auch ziemlich genau die Tagesmitteltemperatur raus. Das haben die 1781 auch schon gewusst, die waren nicht blöd.
Frühmittagabend,
genau, oder? Also 7.30 Uhr, 14 Uhr. Oder 14.30 Uhr und 21.30 Uhr sind am Hohen Weißenberg in Mannheimer Stunden. Ich meine, die hatten ja damals keine Uhren wie wir heute und keine mitteleuropäische Zeit oder sowas, sondern das ich weiß nicht, wann das eingeführt wurde, irgendwann im Kaiserreich gab es dann solche Uhren und solche zentralen Zeiten. Die haben das mehr oder weniger nach der Sonnenzeit gehabt. Die werden einmal eine Viertelstunde früher oder später dran gewesen sein beim Messen, oder? Ja, hin und wieder werden sie es auch vergessen haben.
Und was ist jetzt der Unterschied eben Observatorium? Was bedeutet das? Was heißt es?
Der Wetterdienst hatte früher viele Observatorien, mittlerweile hat er nur noch zwei. Das eine ist Hohen Weißenberg und das andere ist Lindenberg, südöstlich von Berlin. Und das sind im Prinzip Forschungsstationen. Also wir machen meteorologische Forschung, wir machen Messungen, wir haben Wissenschaftler vor Ort, die sich um die Messungen kümmern.
Sind das Physiker, sind das Meteorologen, sind das Mathematiker oder quer durch alle Gewerke sozusagen?
Also hauptsächlich Meteorologen, Physiker, Chemiker bei uns. Mathematiker eher nicht. Mhm. Die Informatiker kümmern sich um die Datenverarbeitung, die ist unglaublich wichtig. Also der Wetterdienst ist eigentlich eine Datenverarbeitungsbehörde. Ja. Aber Wissenschaftler und in der Wissenschaft ist es ja so, dass das, was neu kommt, ist meistens in irgendwelchen Zwischengebieten, wo man von dem was braucht und von dem und von dem. Und wir sind ungefähr 50 Leute, wo dann viele Leute, auch die Hohen Peißenberger, sagen, was, 50 Leute auf der Wetterstation, das kann ja gar nicht sein, was
da?
Ganzen Tag wieder anschauen. und also der Ruf ist immer noch da, aber wir haben Arbeitsgruppe, die macht Wetterradar.
Ja.
Meine Gruppe macht Ozon und Stratosphäre. Wir haben eine Gruppe, die macht kurzlebige Spurengase. Wir haben eine Gruppe, die macht langlebige Spurengase und betreibt da Messstationen an hohen Türmen in ganz Deutschland. Und wir haben eine Gruppe, die macht Aerosol. Also 5 Arbeitsgruppen.
Das dürfen wir, glaube ich, kurz ein bisschen erklären. Was ist ein kurzlebiges und ein langlebiges und was ist Aerosol, dass wir das einfach verstehen?
Gute Frage, ja. Also die langlebigen Spurengase sind Sachen wie CO2, die uns über mehrere hundert Jahre da bleiben und Probleme machen. Methan ist auch eins. Mhm. Die kurzlebigen sind bodennah Ozon, Stickoxide, das sind die, die für die Luftqualität Ärger machen und die viel von der Chemie in der Atmosphäre machen. Und Aerosole sind kleine Teilchen, Schwebteilchen, also Nebel zum Beispiel, Ruß, Staub, Schwefelsäuretröpfchen in der Stratosphäre, die so klein sind, dass sie auch lang da rumschweben. Und
zu all diesen gibt es eben eigene Arbeitsgruppen oder eigene.
Ja, mit Überlapp. Und wenn wir 5 Arbeitsgruppen haben und man braucht ja ein paar Leute, damit man da eine kritische Masse hat, dann sind wir ziemlich schnell bei den gut 50 Leuten, die wir haben. Dann haben wir noch eine Verwaltung und Werkstätten. Früher war das noch wichtiger als heute, weil früher hat man sehr viel mehr selber gebaut. Also die Werkstätten sind schon auch wichtig. Und Infrastruktur auf 1000 Meter. In einem alten Gebäude muss man auch jemanden drum kümmern, dass die Heizung läuft und dass der Schnee wegkommt und.
Also da kommt, stelle ich mir vor, tagsüber so einen ganz normalen Tag eine Flut an Daten zusammen, oder?
Eine unglaubliche Flut an Daten. Sogar, gut. Ja, beim Ozon geht's. Wir gucken es uns nicht so genau im Detail an. Je mehr man in die Prozesse reingeht, also Aerosolbildung zum Beispiel, desto höher aufgelöst muss man die Daten haben. Und die Kollegen kämpfen dann schon auch damit, dass sie zum Teil so viel Daten haben, dass man gar nicht mehr dazukommt. Ja? Also beim Ozon sind wir mittlerweile dazu übergegangen und beim Klima ja auch, dass wir uns dann längere Zeiträume, längere Mittelwerte anschauen und gucken, wie sich das verändert. Und die weltweiten Wettermessdaten, also jetzt weniger die Spurengasdaten, die sammelt ja der Wetterdienst in Offenbach, nutzt es für die Vorhersage, für die Klimaüberwachung, solche Geschichten.
Aber es ist doch Hohenpeißenberg die einzige Station in diesem weltweiten Klimaüberwachungsprogramm, richtig?
Nee, Klimaüberwachung, Klimaüberwachung klassisch ist ja Temperatur, ja. Niederschlag, da gibt es unendlich viele Stationen.
Aber in Deutschland, dachte ich, ist Hohenpeißenberg die einzige, die dabei ist? Nein, aber
nee. Also da sind anderen Stationen auch mit dabei. Mhm. Also auch die Münchner Klimadaten, die Oberschleißheimer und so fließen damit ein. Man will ja auch wissen, wie es in Deutschland in den verschiedenen Gebieten sich teilt. Was wir speziell machen, ist diese Chemie der Atmosphäre, diese Global Atmosphere Watch Station. Da sind wir tatsächlich weiß nicht, wie viele es in Deutschland gibt, also die Neumayer-Station und die Koldewey-Station auf Spitzbergen, die gehören da auch dazu. Das sind Stationen, wo die Weltmeteorologieorganisation in den 90er Jahren hat eigentlich gesagt, also das Klima wird immer wichtiger. Es reicht nicht, wenn wir nur Temperatur, Niederschlag, Wind messen. Wir müssen auch Spurengase messen, die fürs Klima wichtig sind. Und wir müssen gucken, wie sich die entwickeln. Und dafür brauchen wir diese Global Atmosphere Watch Stationen.
Da seid ihr dabei.
Und da sind wir die einigermaßen repräsentativ für Süddeutschland, Alpenraum, Mitteleuropa ist. Also beim Ozon sind wir fast repräsentativ für die Welt, wenn man da auf den längeren Zeitskalen schaut. Also das, was wir sehen, schaut genauso aus wie das, was man weltweit sieht. Bei den Spurengasen ist es ein bisschen anders.
Also eine Einrichtung, die sich durchaus eines gewissen Renommees erfreut.
Ja.
Ja, ganz vorsichtig sagt er das. Ja.
Der Meinung sind wir auch und der Wetterdienst ist auch der Meinung.
Ja, ist doch was. Und wir werden gleich hören, wie so ein Arbeitstag aussieht. Das würde ich mir auch gerne mal schildern lassen. Was macht man da? Wann fangen Sie an? Wann hören Sie auf? Was ist dann wirklich Ihr Job oder der vom Kollegen? Und warum Sie nicht nur das Wetter rundherum oder sehen, was rundherum passiert, sondern warum auch ein Vulkanausbruch oder ein Waldbrand ganz weit weg bei Ihnen sozusagen zu lesen ist. Das Meteorologische Observatorium auf dem Hohenpeißenberg, eine der ältesten Bergwetterstationen definitiv auf der Welt. Was passiert an einem Arbeitstag bei Ihnen? Schildern Sie uns das mal. Was machen Sie? Was sind Ihre Aufgaben?
Eigentlich hocke ich die meiste Zeit vor dem Computer.
Man hockt vor dem PC, gell?
Man guckt in der Früh, was ist an E-Mails da. Löscht möglichst viele. Ein paar gibt es dann immer, wo man was machen muss. Und dann, mal je nachdem, an was man arbeitet. Also ich habe eine Gruppe mit 13 Leuten, da gibt es auch immer irgendwas zu tun. Gestern habe ich gesucht, dass ich Sondierungsdaten, aus Ozonsondierungsdaten aus der Welt, dass ich da das Update mache, dass ich schauen kann, wie hat es nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Stationen letztes Jahr ausgeschaut. Dann arbeite ich mit einem Kollegen aus Bremen, machen wir immer von den Amerikanern gibt es das Bulletin of the American Meteorological Society. Die machen immer ein State of the Climate jedes Jahr, was so im Januar, Februar sind die Daten dann alle da, gesammelt wird.
Ist nicht betroffen von Herrn Trump? Weiß man nicht.
Wissen wir nicht. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber das ist jetzt so das Nächste, was auf dem Schirm steht, dass wir für den Ozonteil da die Daten sammeln, schauen, wie hat sich's letztes Jahr entwickelt, verstehen wir das, macht es das, was es soll, macht es und das wird dann berichtet, zusammengefasst. Und das ist also eine ziemlich lange Abhandlung, wo alle Aspekte vom Klima jedes Jahr abgedatet werden. Mhm. Das ist also Routinearbeit. Ist eigentlich keine Wissenschaft, aber das ist die Chronistenpflicht, sage ich mal.
Und es ist ja die wichtige Arbeit. Deswegen, das brauchen wir ja.
Genau.
Also wir normalen, nicht Wissenschaftler, nicht auf dem hohen Peißenberg.
Das ist ja wie beim Autofahren. Das ist wie beim Autofahren. Wenn Sie keinen Tachometer haben, wissen Sie auch nicht, wie schnell Sie fahren. Und also wir gucken uns die Messdaten an und sehen, also letztes Jahr war es so viel wärmer oder kälter als normal. Beim Ozon geht es in diese oder jene Richtung. Und wenn wir verstehen, warum, ist es gut. Wenn wir nicht verstehen, warum, dann müssen wir uns am Kopf kratzen. Mhm. Ja. Und mei, jedes Jahr versteht man es nicht, aber im Großen und Ganzen verstehen wir es schon.
Mhm. Aber Sie sagen ja, es ist trotzdem etwas, was Ihnen, denke ich, auch Befriedigung gibt, weil es einfach auch eine wichtige Geschichte ist.
Ja, das ist eine Arbeit, wo man sagt, das macht Sinn.
Eben, ja.
Und ich spiele gern am Computer, ich spiele gern mit Daten. Und was auch immer ganz wichtig ist, man muss das ja auch irgendwie visualisieren. Also in der Regel Abbildungen machen, wo man sieht, was sich tut. Weil wenn man nur ein Blatt mit Zahlen hat, da sieht man erstmal gar nichts.
Ja.
Mittlerweile ist das sehr viel Routine bei uns. Also ich bin halt auch schon älteres Semester, so viele neue Sachen machen wir nicht mehr und so viele alte Sachen, die wir machen müssen, haben wir, dass wir damit eigentlich das ganze Jahr ganz gut beschäftigt sind. Also ein ganz großer Teil der Arbeit ist mit Daten arbeiten und ein relativ kleiner Teil ist dann wissenschaftliche Untersuchungen mit den Daten zu machen und auch Veröffentlichungen zu schreiben. Mhm. Und dann hat man dieses und jenes Projekt. Ich habe eine Mitarbeiterin in Leipzig auf einem Projekt, wo wir Satellitendaten validieren. Das heißt, mit den Bodenmessungen guckt man, passt das, was der Satellit misst. Und das machen wir schon lange. Da kommt jetzt die nächste Phase. Dann muss man sich überlegen, was machen wir in der nächsten Phase? Anträge schreiben, solche Geschichten.
Mhm. An wen berichten Sie? Also wenn man sagt, die Daten lesen, erstmal erfassen, lesen, interpretieren. Und dann kommt ein Ergebnis raus. Und wo fließt es ein?
Hoffentlich in die Politik. Wobei bei der Klimaänderung haben wir eigentlich kein Erkenntnisproblem, sondern ein Handlungsproblem. Ja. Früher gab es vom Wetterdienst Klimastatusberichte. Mittlerweile sind wir eher bei dem, von wo es die Amerikaner weltweit machen. Also da liefern wir zu.
Okay. Mhm.
Man kann sich die ganzen Daten auch mittlerweile fast alle irgendwo runterladen. Also wir schieben jetzt in meinem Bereich, im Ozonbereich, viel in internationale Datenbanken.
Also kann ich auch machen?
Können Sie auch. Mhm. Die Frage ist, wie roh sind die, wie aufbereitet sind die? Also mit den rohen Daten, da steckt halt noch viel drin. Der Wetterdienst stellt sehr viele Daten auch übers Internet mittlerweile bereit, nicht immer so weit aufgearbeitet, also auch bei den Wettervorhersagen oder so, weil da kriegen wir dann manchmal Prügel, weil es gibt ja auch private Anbieter, die damit Geld verdienen wollen und wenn wir dazu schöne Sachen bereitstellen, dann tun sich die da schwerer. Und dann verklagen die uns, hey, wie könnt ihr uns das Wasser abgraben? Gebt uns die Daten, das Geld verdienen damit, das wollen wir. Und da gewinnen die auch oft vor den Gerichten. Warum auch nicht? Also ich meine, als Wetterdienst mit einer staatlichen Finanzierung ist man in einer ganz guten Position.
Mhm.
Vorbildlich sind da eigentlich immer die Amerikaner.
Mhm.
Die sind sehr gut, alles, was sie messen und was der Staat bezahlt, für die ganze Welt bereitzustellen. Wir hoffen, dass es so bleibt.
Vielleicht hat er es noch nicht mitgekriegt.
Und sie
weil
sind,
er hat ja auch wieder
und
geäußert.
Sie sind im Bereitstellen besser als wir in Europa in der Regel.
Weil er ist ja der Meinung, dass die ganze Welt die USA abzockt. Hat das so formuliert, dann hoffen wir, dass vielleicht weiß er das nicht.
Nee, also in meinem Bereich und im Klimaforschungsbereich, ohne die Amerikaner täten wir ganz schlecht aussehen.
Das muss man auch mal wirklich erwähnen. Absolut. Weil wir im Moment ja alle mit unserem Blick auf Amerika auch durchaus ein bisschen eng sind und sagen, wen haben die da gewählt, wer ist da dran, was machen die und Klima, warum interessiert die das nicht? Das muss man dann wirklich auch mal sagen, dass sie da also gut
ich
hab, sind.
Ich habe viele gute Bekannte drüben in Amerika, Freunde, kann man sagen, und die schütteln alle nur den Kopf. Also die, die ich kenne, waren nicht für den Trump.
Aber
und
das,
ich
was hoffe die Arbeit, nur, die die machen, ist eben
ich
gut
hoffe,
und wichtig.
Die ist extrem wichtig und wir können nur hoffen, dass das nicht komplett verschwindet. Ich glaube es eigentlich nicht, denn da sind schon noch ein paar Ebenen zwischen dem Trump und den Leuten. Aber leichter wird es nicht für die. Und Klimaänderung durften sie schon ein paar Jahre nicht mehr schreiben.
Es geht auf 11 zu, die Nachrichten. Danach unterhalten wir uns weiter. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Und wir werden nachher hören, warum Sie nicht so überrascht waren, als der Dieselskandal hochgekocht ist. Vielen Dank erstmal.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns heute zu Gast Dr. Wolfgang Steinbrecht vom Bergobservatorium Hohenpeißenberg. Wir unterhalten uns über das, was da gemacht wird, welche Arbeit die Wissenschaftler da oben leisten und jetzt vor allen Dingen, welche Schlüsse sie daraus ziehen. So, wenn ein Mensch mit dem Klima zu tun hat und daran forscht und wissenschaftlich und Daten liefert, die einfach unbestritten sind, argumentieren Sie mit Menschen, die sagen, es ist doch alles ein Schmarrn und es hat auch früher schon Winter gegeben ohne Schnee und es hat auch früher schon Sommer gegeben, die heiß war. Oder jemand wie Herr Trump in Amerika, der gesagt hat, Klimaerwärmung, was ist das? Argumentieren Sie da noch oder sagen Sie, ich muss nicht jeden Kampf kämpfen? Wie gehen Sie persönlich damit um?
Wir haben gar nicht so viele davon bei uns.
Bei uns nicht, aber es gibt sie natürlich.
Es gibt immer mal wieder welche und meistens kommen sie per E-Mail mittlerweile.
Und da schimpft man leichter, gell?
Ich versuche, da hat man natürlich mehr Zeit. Ich versuche eigentlich schon immer auf die einzugehen, weil da gibt es ein breites Spektrum. Da gibt es welche, die wirklich Angst haben und unter den Sachen leiden. Da gibt es welche, die ihre eigenen Ideen haben. Die versteht man dann oft nicht, aber die verstehen uns eben auch nicht. Also ich versuche normalerweise immer darauf einzugehen und möglichst anschaulich zu erklären, was wir sehen, warum wir es sehen, wie die Dinge zusammenhängen. Und dann ist oft Ruhe. Ob sie es dann glauben oder nicht, weiß man meistens nicht. Ja. Aber manchmal muss man auch sagen, das macht jetzt keinen Sinn, da weiterzumachen, weil es bringt einfach nichts. Wenn der sich nicht bewegt und ich nicht mich bewege, dann wird man nicht zusammenkommen. Dass Leute vorbeikommen bei Führungen oder so, hat man ganz selten, die da wirklich zweifeln. Und wenn, dann outen sie sich nicht, auch in der Gruppe vielleicht nicht.
Also man kann Führungen machen bei euch?
Man kann Führungen machen bei uns.
Anmelden natürlich.
Mit Anmelden und Pipapo. Aber also gerade im Sommer haben wir sehr viele Führungen vom Kaninchenzüchterverein über die Schulklassen bis hin zum den Bundestagsabgeordneten. Und da ist eigentlich ganz selten jemand dabei, der sagt, das glaube ich alles nicht und das ist alles Käse
Sonst
und das ist alles gelogen.
Sonst käme er wahrscheinlich auch nicht zu euch.
Aber eben, wir haben natürlich eine Vorauswahl.
Ja, ja. Okay.
Die anderen denken sich, den Schmarrn da, was die machen, den schauen wir uns nicht an. Am Tag der offenen Tür gibt es immer mal wieder welche. Je nachdem muss man dann andere Kollegen dazu ziehen oder auch mal weggehen und sagen, tut mir leid. Ich bin eigentlich ein ziemlich gelassener Mensch. Mich fasst es dann auch nicht so an. Ich habe auch Kollegen, die sich gegenseitig oder hatte Kollegen, die sich gegenseitig über, insbesondere wenn es dann in die Politik geht, wahnsinnig in die Wolle gekriegt haben.
Über den richtigen Weg.
Und ich bin da eigentlich eher ein ausgleichender Mensch. Und wenn er es nicht glauben will, letzten Endes kann man auch nichts machen. Aber oft sind es falsche Vorstellungen und wenn man die dann anschaulich und verständlich zurechtrücken kann, dann ist es eigentlich gut. Ich mache das auch nicht ungern, weil es einen auch selber manchmal in Frage stellt. Ich hatte vor vielen Jahren eine Ferndiskussion mit einer australischen Klimaleugnerin. Und zwar hatte ich geschrieben, also in unseren Messungen, wir messen ja auch die Temperatur ziemlich weit oben, Und die Klimaerwärmung und das CO2 führen dazu, dass die unteren Luftschichten wärmer bleiben, weil die Strahlung zurückgehalten wird. Oben kommt dann weniger an und das CO2 oben kann auch ins Weltall emittieren. Das heißt, oben wird es kälter in der Stratosphäre. Das ist ein sehr starkes Signal. Das ist stärker als das Signal am Boden. Es ist auch direkter. Und ich habe irgendwann mal was veröffentlicht. Ja, in unseren Temperaturdaten sieht man das eigentlich nicht aus unseren Lidar-Messungen. Und da ist die draufgesprungen und hat gesagt, ja prima, hier, der sagt, das stimmt alles gar nicht, toll, mit dem muss ich in Kontakt treten. Und ich habe mich dann am Kopf gekratzt, warum sehe ich es nicht? Ich habe dann noch Daten von anderen Stationen angeschaut und siehe da, wenn man über mehr Stationen mittelt und längere Zeiten betrachtet, dann sieht man das sehr deutlich. Mhm. Und das war für mich damals eigentlich der Anstoß zu sagen, hey, warum siehst du das eigentlich nicht? Mhm. Also Kinder und Idioten stellen oft die besten Fragen und da denkt man gar nicht dran oder guckt nicht. Mhm. Und
also im
das
Rahmen
war eigentlich ein cooles Erlebnis. Da kam so ein Klimaleugner und dann kommst du in die Diskussion rein und deine Daten, die gehen schon so ein bisschen in die Richtung von dem. Und dann fragst du dich, warum und guckst mehr und informierst dich besser. Und dann merkst du, ja, kann natürlich vorkommen. Für ein paar Jahre wird es wärmer, kälter oder es kann morgen auch schneien oder saukalt sein. Deswegen haben wir trotzdem Klimaänderung.
Also im Rahmen der Möglichkeiten und des höflichen Umgangstons, sage ich jetzt mal, vorausgesetzt oder einigermaßen höflichen Umgangstons, gehen Sie auf diese auf sowas ein.
Ja. Okay. Aber ich bin jetzt nicht in irgendwelchen Foren. Es gibt unendlich Klimaleugner oder Änderungsforen. Also da kannst du unglaublich Zeit verbraten und es kommt letzten Endes nichts Neues dabei raus. Also da halte ich mich raus. Hin und wieder landet man da, wenn man irgendwas sucht und googelt und dann kratzt man sich am Kopf, was da so alles kommt. Und
Wir haben am vor 11 gesagt, Sie werden uns erklären, warum Sie über den Dieselskandal nicht gar so überrascht waren oder warum der nicht so überraschend kam. Was konntet ihr da erkennen bei euren Messdaten?
Gut, das war jetzt weniger ich, das waren viel mehr die Kollegen.
Ja, also auf der Station.
Wir messen im Rahmen von diesem Global Atmosphere Watch Programm Stickoxide seit Anfang der 90er Jahre. Und wenn man sich die Zeitreihen anschaut, dann gehen die halt nicht stark zurück. Und eigentlich hätten die Emissionen von den Dieselfahrzeugen deutlich zurückgehen müssen. Mhm. Und da hat man sich am Kopf gekratzt.
Gedacht, warum ist es jetzt
war
so?
War auch ein Kollege vom Forschungszentrum Jülich stark beteiligt. Der hat dann gerechnet, zum Beispiel, wie viel Harnstoff die verbrauchen und wie viel Stickoxid sie damit zerstören könnten. Und dann hat er gesagt, mit den Harnstoffverbräuchen, die haben, das kann gar nicht funktionieren. Also die Stickoxide sind nicht so zurückgegangen,
wie sie hätten
nach den Emissionen zurückgehen müssen. Mittlerweile tun sie das. Mhm. Aber das war, wann war das so? So 2010, 2020 in der Kurve. Man hat schon vermutet, dass das nicht so ganz stimmt, was die emittieren. Mhm. Kennen wir ja alle, was unser Auto verbraucht, was der Hersteller angibt und was wir dann sehen, das sind oft zwei Welten. Also die Industrie ist schon ganz gut drin, eben die Dinge immer in einem besseren Licht erscheinen zu lassen, als es dann oft in der Praxis am Schluss ist. Mhm. Bei den Elektroautos ist es ja auch so mit den Reichweiten, es ist nicht immer so toll wie versprochen.
Meiner fährt angeblich 350, aber nur bei 20 Grad Außentemperatur. Ich darf kein Radio anmachen, kein Scheibenwischer und darf nur 70 fahren. Nein, ich liebe ihn trotzdem, ich möchte kein anderes Auto haben, aber das stimmt nicht mit dem zusammen, was da in meinem, was da drin steht.
Ja, aber so ist halt im Leben. Halt. Also ich meine, es ist nicht immer alles super toll. Mhm.
Das heißt, auf Hohenpeißenberg haben Sie auch Erkenntnisse, die über die Region hinausgehen. Also wenn zum Beispiel die Waldbrände aktuell in Kalifornien, die können Sie sehen, oder?
Wahrscheinlich nicht. Wir sehen in der Regel nur das Zeug, was es in die Stratosphäre, also in die Luftschichten oberhalb von 10 Kilometer schafft und dann auch ziemlich weit geht. Die Feuer in Kalifornien waren jetzt, glaube ich, nicht so stark und so groß, dass sie es bis in die Stratosphäre geschafft haben. Aber es gibt solche Feuer, die gibt es auch immer mehr. In British Columbia im Sommer sind Kanada, die immer mal wieder.
Kanada
ja,
so
oder
groß,
in Australien, ja. die New Year's Fires 2020 waren ganz schlimm. Die haben also in der Südhalbkugel.
Und die konnten Sie es erkennen aufgrund ihrer.
Die Kollegen, oder? Also zu uns ja, ist es nicht Kollegen. So gekommen, aber ja. In den letzten Jahren ist es so, dass man öfter in der Stratosphäre Dreck sieht.
Ja,
und Aerosole, die wir sehr oft sehen am Hohen Peißmerg, ist zum Beispiel Sahara-Staub.
Ah, ja,
und der kommt ja dann 5.000, 6.000 Kilometer weit.
Mhm.
Also die kalifornischen Feuer werden wir wahrscheinlich nicht sehen, weil das, was da rauskommt, bleibt in der Troposphäre in den ersten 10 Kilometern, wo das ganze Wetter abläuft. Und bis das zu uns kommt, ist es wahrscheinlich schon ausgewaschen.
Mhm.
Ja. Aber das Zeugs, was höher geht, das bleibt dann auch länger droben. Das sehen wir auch weltweit. Also auch große Vulkanausbrüche. Der Hunga Tonga hat jetzt nicht sehr viel Erosion in die Stratosphäre, mehr Wasserdampf, den sieht man natürlich überall, mehr wieder in der Südhalbkugel. Aber es gibt immer mal wieder Vulkanausbrüche, die wir auch am Hohen Peißmerg, die Auswüchse davon sehen. Also von den Aleuten hatten wir welche. Da ist die Aschewolke in den tieferen Schichten so rum um die Erde und in den höheren Schichten so rum um die Erde. Und wir haben dann die zwei Schichten am Hohen Peißmerg gesehen und konnten anhand der Wetterdaten und so weiter nachvollziehen, wo es herkam und auf welchem Weg es zu uns gekommen ist.
Aha. Und wenn dann so eine Flugwarnung ausgesprochen wird, wie beim isländischen Vulkan, dessen Namen ich nie aussprechen kann.
Eyjafjallajökull heißt der, glaube ich.
Das war jetzt Ihr Versuch.
Der Unaussprechliche, ja.
Genau. Das kommt dann von Menschen, die bei euch arbeiten. Das kommt von den Wetterstationen, von den Observatorien. Wenn die sagen, Leute, geht nicht, da ist zu viel umeinander.
Ja, das fließt mit ein.
Fließt mit ein.
Also bei den Vulkanen war es eigentlich so, dass man gesagt hat, okay, da ist ein Ausbruch, den melden dann die Isländer. Und dann läuft das Wettermodell und sagt, da könnte die Asche hinkommen. Und überall, wo die Asche hätte hinkommen können, durften die nicht fliegen. Und das hat sich nicht so stark geändert. Das ist einfach Vorsicht.
Mhm.
Wir hatten Messungen von dem Eyjafjallajökull und wir haben jetzt auch eine Aufgabe, uns da besser drum zu kümmern, dass man im Zweifel dann besser weiß, wo wie viel ist. Also ich kann mich erinnern, als der da hochgegangen war, hatten wir Daten von einem Netzwerk von eigentlich Geräten, die Wolkenhöhe messen sollten. Aber die liefern eben auch mehr Informationen. Die haben die dann mit USB-Sticks von den Geräten abgezogen im Wetterdienst. Und ich und ein Kollege haben auf einem Umschlag gerechnet, wie viel von dem Zeugs da sein könnte. Und wir sind da irgendwie auf 500 Mikrogramm pro Kubikmeter Aerosol gekommen. Und bei 2000 war es kritisch, haben die Flugzeughersteller gesagt. Und mit den Unsicherheiten, die wir gesagt haben, das ist schon die richtige Größenordnung. Also das Verkehrsministerium war dann froh, dass jemand vom Verkehrsministerium, der Wetterdienst gehört zum Verkehrsministerium, gesagt hat, ja, da war schon Aerosol, da hätte schon was passieren können. Da waren sie ziemlich froh.
Ja, die haben ziemlich was abgekriegt zur Zeit lang.
Ja, die haben halt Prügel gekriegt, weil es war super schönes Wetter. Und die Lufthansa hat gesagt, wieso dürfen wir nicht fliegen? Ist doch nichts da.
Genau.
Und das DLR hat dann ein Flugzeug ausgerüstet und gemessen, aber da war das meiste schon weg, weil die haben natürlich auch eine Zeit gebraucht, bis sie soweit waren. Und wie gut man jetzt aufgestellt ist, wenn der nächste hochgeht, muss man sehen. Ein bisschen besser, aber es ist halt auch sehr teuer, immer viele Systeme vorzuhalten, falls irgendwas passiert.
Aber es bleibt spannend immer, gell? Es ist doch immer wieder immer mal eine neue...
Es ist immer irgendwas los. Ja, die Natur hat immer noch Überraschungen bereit.
Wo steht man denn in Bayern in Sachen Klima? Aus Sicht eines Klimaforschers, der sich seit Jahrzehnten mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Was ist so, dass Sie sagen, uiuiui, das ist jetzt schon nicht lustig. Ist es nur der wenige Schnee? Sind es die Hitzetage im Sommer? Also woran lesen Sie jetzt ganz persönlich ab? Ja, da hat sich schon was verändert.
Naja, wir haben ja am Hohen Peißmerg die Daten seit 1781. Mhm. Eine Sache, die ich mir immer anschaue, ist die Jahresmitteltemperaturen. Und wenn man sich diese Zeitreihe anschaut, dann ist das eigentlich so eine ebene Linie mit rauf und runter von 1781 bis ungefähr 1960, 70 vielleicht.
Mhm.
Und seitdem geht es steil nach oben. Das letzte Jahr war bei uns 3,5 Grad wärmer als diese Linie von 1781 bis 1960.
Und das ist schon eine Menge,
fast,
gell?
Ja, ich muss jetzt meine Grafik ändern, weil die Achse nicht mehr ausreicht. Die letzten Jahre waren fast alle in dem 3-Grad-Bereich. Das heißt, bei uns ist es jetzt etwa 3 Grad wärmer als von 1781 bis 1960-70. Mhm. Weltweit haben wir ja dieses 1,5-Grad-Ziel, was wir jetzt im letzten Jahr auch schon gerissen haben.
Ja.
Also da tut sich eine Menge. Mhm. Und vor ein paar Jahren habe ich mir mal angeschaut, anhand der Tagesmitteltemperaturen, wie oft kommt welche Tagesmitteltemperatur vor. Und die Kurve hat sich auch um ungefähr 3 Grad in Richtung warm verschoben. Das heißt, warme Tage kommen sehr, sehr viel häufiger vor als früher und kalte Tage gibt es fast nimmer. Und wir merken es natürlich, also durchgehende Schneedecke am Hohen Peisenberg ist eigentlich Geschichte. In den Alpen geht es auch los.
Und das war so, als Sie angefangen haben, da war durchgängige Schneedecke eigentlich.
Da gab es mehr Jahre, wo das so war. Also ja, ich meine, es geht immer noch rauf oder runter. Es kann durchaus sein, dass wir auch mal wieder ein kaltes Jahr kriegen. Es ist eigentlich fast eins fällig, weil die letzten waren alle zu warm. Aber kann mich erinnern, meine Frau hat im November Geburtstag, da war Schnee und das ging eigentlich fast durch bis April. Und das ist jetzt die Ausnahme. In München gibt es ganz selten noch Schnee. Das ändert schon einiges. Und wir haben auch diese phänologischen Beobachtungen. Also da werden die Pflanzen angeguckt. Wann ist zum Beispiel die Blattentfaltung bei der Buche? Und das ist 2 bis 3 Wochen nach vorne gerutscht. Im Herbst tut sich nicht so viel, aber wahrscheinlich liegt es eher an dem Lichtangebot als an den Temperaturen.
Aber im Frühling, gell? Die Sachen sind
verflixt. Da tut sich ein Haufen und das hat Vor- und Nachteile. Ja. Vielleicht ist es für die Landwirtschaft gut, vielleicht ist es schlecht. Kommt drauf an,
also wenn man jetzt zum Beispiel mal in meine Region schaut, da Bayerischer Bodensee, die sind jetzt nicht so glücklich, wenn die Bäume so früh blühen, wenn's weil es einfach so eine Zeit
die Äpfel erfriert, wenn es dann wieder
dann
kalt
doch
wird.
Noch Frost kommt.
Ja, genau.
Also das ist zum Beispiel gar nicht günstig, nur um sowas mal zu nennen, ja.
Es tut sich einiges und wir merken es immer mehr und wir müssen uns darauf einstellen. Wir sind auch dabei. Also mehr Rotwein in Deutschland anbauen und
na klar,
die Weißweine an die Nordhänge und was weiß ich. Also es tut sich eine ganze Menge, aber es tut sich eben auch eine Menge. Und eine von den Geschichten, die halt übel ist, warme Luft kann mehr Wasserdampf halten.
Ja.
Ungefähr 7% pro Grad. Jetzt sind wir 3 Grad wärmer. Das heißt, wir können 20% mehr Wasserdampf in der Luft haben und potenziell kann es halt dann auch 20% mehr regnen.
Das
muss nicht passieren, aber es kann passieren.
Ja, haben wir jetzt gerade wieder erlebt in diesem vergangenen
Jahr
2024.
Diese Starkregen, die nehmen wahrscheinlich zu und mit Auswirkungen.
Absolut.
Und ich meine, ich sage immer, an der Mitteltemperatur ist noch keiner gestorben oder verunglückt. Das sind die Extremereignisse.
Ja.
Und die werden sehr viel wahrscheinlicher als diese Verschiebung. Weil mal 3 Grad wärmer, sagt man, was so ist. Also gestern war es 3 Grad kälter und tagsüber ist es auch 3 Grad oder 5 Grad wärmer als in der Nacht. Also keine große Geschichte. Aber es ist eben diese Verschiebung von der Verteilung, die sagt, Extreme kommen viel öfter vor als früher.
Eventuell auch der Wind? Größere, dass die Stürme mächtiger werden können?
Zum Teil ja. Also wo man jetzt sagt, was schon passieren kann, was früher nicht passieren konnte, war ein Hurricane im Mittelmeer, weil da ist irgendwie 27 Grad so eine Schlüsseltemperatur und wenn man da länger drüber ist und früher war man das im Mittelmeer halt nicht und jetzt ist man es und gab es auch, also Starkregen dann in Nordgriechenland,
Spanien,
also das Mittelmeer ist so ein richtiger Hotspot bei der Klimaänderung und da ist es entweder die extremen Niederschläge oder die extreme Dürre und Wassermangel, die da zuschlagen.
Die Hitze macht natürlich auch sehr viel aus, wenn man jetzt nur an unsere Großstädte schaut und du hast dann einfach diese Hitzetage über 30 Grad, die eben auch zugenommen haben. Da wird das Leben mitunter sehr schwer. Und da gibt's ja mittlerweile auch Städte, die ein bisschen weiter sind, schon bei uns in Bayern, die eben da spezielle Programme auflegen oder sich zumindest bemühen, die Themen zu durchdenken. Wie holen wir mehr Kühle in die Stadt? Wo müssen wir Wasser einbinden? Warum können wir wirklich nicht mehr jede Fläche versiegeln? Warum muss mehr Grün da sein? Aber das geht alles durchaus langsam, finde ich. Es geht durchaus langsam.
Naja, wenn man baut, dann dauert es halt und kostet Geld.
Nein, von der Denke her, finde ich.
Ja, die Denke ist das eine, aber also ich meine, um zu reagieren in der Stadt, heißt es ja normalerweise, sie müssen bauen. Sie brauchen andere Gebäude, sie brauchen Grünschneisen, sonst irgendwas. Das kostet einen Haufen Geld, geht nicht so schnell. Und wir haben halt auch über viele Jahre so gebaut, dass es nicht unbedingt klimafreundlich war. Früher hat man eigentlich besser gebaut. Also mein Vater war Richter, der war im Justizpalast, der hat so dicke Mauern. Ja, wenn der im Winter mal warm war, war der warm. Und bis der im Sommer warm geworden ist, das hat auch lang gedauert. Da haben sie keine Klimaanlage, nichts gebraucht. Wie hat man in den 70er Jahren gebaut? Dünne Fenster, dünne Betonwände, da müssen sie wahnsinnig heizen und kühlen.
Ich würde mir immer mehr Kooperation wünschen oder dass man sich das anschaut vielleicht auch, was andere Länder machen oder besser machen. Ich kann mich erinnern, ich kann die Jahreszahl nennen, ist nicht lang her, 2, 3, 4 Jahre, als in Frankreich so viele Menschen wegen der großen Hitze wirklich ums Leben gekommen sind. Zum Teil auch einfach ältere Leute, die zu wenig getrunken hatten, die man dann ja tot gefunden hat. Die waren einfach dehydriert. Und daraufhin haben die Franzosen ein Programm aufgelegt, wo sie sagen, ab so und so viel Temperatur sind die Nachbarn aufgefordert oder werden die Nachbarn aufgefordert, bitte gucken Sie, haben Sie einen alten Herrn, haben Sie eine alte Dame, schauen Sie nach dem. Schauen Sie, wie es dem geht, ob der genug Wasser hat. Sie haben zum Beispiel dann angefangen, öffentliche Gebäude zu öffnen, dass man sagt, wenn es bei Ihnen in der Wohnung 30 Grad hat unterm Dach, kommen Sie runter. Sie können hier bei uns übernachten, Sie haben gekühlte Räume, Sie haben was zum Trinken. Also da hat man wirklich, finde ich, gut und schnell reagiert. Vielleicht sind wir davon gerade noch ein bisschen entfernt. Aber ich würde mir halt immer wünschen, dass man sagt, aha, interessant, und dass sich jemand auf den Weg macht und sich das zumindest mal anschaut und solche Gedanken dann mitbringt. Da finde ich, geht es bei uns manchmal nicht so schnell. Aber es ist bitte mein ganz persönlicher Eindruck.
Also da bin ich jetzt kein Experte, aber klar, also man muss sich an den Klimawandel anpassen, da werden wir gar nicht drum rumkommen, denn selbst wenn wir jetzt morgen alle fossilen Brennstoffe verbrennen einstellen würden, die Maschine, die läuft jetzt, die läuft auch noch weiter. Also wir müssen damit umgehen und die meisten Leute merken es ja auch und reagieren drauf. Man kann sich dem auch verschließen, kann sein, dass es gut geht, kann sein, dass man fürchterlich eine aufs Dach kriegt.
Ja. Mir tut es für die Jungen leid. Also ich glaube nicht, dass es die gute Art ist, sich irgendwo festzukleben. Vielleicht eine falsche Form des Protestes, aber dass die verzweifelt sind manchmal in einem hohen Maße. Sie haben selber ja auch Töchter. Sie werden auch über solche Themen reden. Natürlich, wenn der Papa in dem Metier unterwegs ist, die fassen sich doch bestimmt auch mal am Kopf und sagen, was tut ihr da? Warum bewegt ihr euch zu wenig? Oder ja, da werden wir doch als ältere Generation wirklich in Haft genommen von der Jugend.
Ja, mehr haben sie auch gemacht. Ja. Greta Thunberg ist da die Galionsfigur, sage ich mal. Und das kann man nicht alles von der Hand weisen. Und wir sind halt auch als Menschen sehr gespalten und sehr komisch. Auf der einen Seite haben wir große Angst vor Klimaänderungen. Auf der anderen Seite fliegen wir auf die Malediven in Urlaub. Ja, auch die junge Generation.
Das muss man sich natürlich dann schon überlegen. Ja, klar.
Ja, aber ich meine, die Ölindustrie hat ja auch versucht, mit dem CO2-Fußabdruck oder so das schlechte Gewissen zu verlagern auf die Konsumenten.
Ja.
Es ist eine schwierige Geschichte. Also ich sage immer, das Beste für die Klimaänderung wäre, wenn wir in der Früh gar nicht aufstehen würden, sondern alle im Bett liegen bleiben würden. Fürs Klima wäre es gut, aber funktionieren tät es halt auch nicht.
Sie sind, obwohl mit dem Klima Forschender, am Klima Forschender, ein positiver Mensch. Und Sie sagen, ich glaube, wir schaffen das. Lassen Sie uns teilhaben an dieser Einstellung, bitteschön. Warum schaffen wir das?
Erstens mal müssen wir es irgendwie schaffen, weil wir können es nicht so weiter anschieben. Es wird sich eine Menge ändern, auch wenn wir ganz brav sind und es tun. Ich glaube, dass es übers Geld läuft und da tut sich ja eine ganze Menge. Und wenn der Trump sagt, drill baby drill, aber die Ölgesellschaften gar nicht mehr so das Interesse haben, dann wird es in die Richtung gehen. In Kalifornien geht es stark in die Richtung. Die Chinesen darf man auch nicht unterschätzen. Indien ist natürlich eine große Frage. Wir in Deutschland sind ja immer extrem. Wir wollen jetzt die Welt retten, das wird uns nicht gelingen, aber vielleicht werden wir eine vorbildliche Nation.
Aber ist zu aber sagen, schwierig. Einer allein schafft es, ist halt auch nicht die richtige Haltung, weil irgendjemand muss.
Ja, irgendwo musst anfangen, aber du alleine wirst es eben auch nicht hinbringen. Also es ist schwierig. Deswegen glaube ich, dass es letzten Endes übers Geld laufen wird. Mhm. Und die alternativen Energien sind zu vielen Zeiten eben jetzt schon viel billiger. Manches wird schwieriger sein beim Umstellen. Ich meine, so wie man das versteht, wird es auch wahrscheinlich so sein, dass man das CO2 aus der Atmosphäre wieder rausholt, weil wir müssen es irgendwie wegbringen. Denn das, was wir jetzt draußen haben, das wird sehr lange bleiben. Also dass es wirklich besser wird, ich glaube, das wird erst nach der Generation unserer Kindern sein, weil das, was wir jetzt angeschoben haben, das läuft.
Es wird sich auch erstmal erwärmen, die Erwärmung wird erstmal weitergehen, aber die Menschheit wird in der Lage sein,
Irgendwie kriegen wir die Kurve, glaube ich, ja. Kriegen wir die Kurve.
Das ist der Wissenschaftler in Ihnen, gell? Ich glaube, ohne einen positiven Blick auf das, was man tut, kann man Wissenschaft nicht machen.
Ja, und wir kriegen die Kurve natürlich auch insofern, als wir uns wahrscheinlich an das anpassen werden, was da kommt. Hm. Ja. Aber es wird nicht einfach. Also es wird eine Riesenherausforderung und bei uns in Mitteleuropa, Deutschland, in den entwickelten Ländern, wir werden ja wahrscheinlich weniger stark getroffen von dem Klimawandel. Auf der anderen Seite, wenn man sich das jetzt in Kalifornien anschaut mit den abgebrannten Häusern, wo alles Mögliche eine Rolle spielt, aber auch der Klimawandel eine Rolle spielt, da werden unheimliche Existenzen vernichtet. Und die Migration hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Leute da weg wollen,
wo
das Klima schlecht ist.
Ja, also
wenn die alle in Bangladesch unter Wasser stehen, dann werden die da nicht bleiben. Ja? Das sind Riesenherausforderungen, aber irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Irgendwie schaukelt sich das ein. Mhm. Aber die Herausforderungen sind da und wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Hat man den Eindruck. Gefährlich ist halt, wenn man Fakten ignoriert und so tut, als gäbe es die nicht.
Richtig.
Das geht eine gewisse Zeit vielleicht gut, aber irgendwann trifft es ein. Hm. Also als Menschen müssen wir flexibel bleiben, anpassen, da werden wir nicht drum rumkommen.
Kommen wir nochmal zu Ihrem Arbeitsplatz zurück. Sie haben ja direkt neben der Wetterstation und neben dem Observatorium auf dem Peißenberg, haben Sie ja eine wirklich hübsche Kirche.
Zwei eigentlich sogar, Doppelkirche, ja.
Die besuchen Sie auch immer, wenn Sie können, mittags, gell? Da gehen Sie hin, haben Sie gesagt.
Ja, vor die Kirche meistens. Ja. Hin und wieder geht man rein und freut sich. Ich bin kein sehr gläubiger Mensch, aber was die Menschen damals gemacht haben und wie sie das ausgestattet haben und so, das ist schon sehr beeindruckend. Und der Blick vom Hohen Peißenberg auf die Alpen und auch nach Norden raus zum Ammersee und so, das ist schon ziemlich geniale Sache. Also mein Vater hat immer gesagt, du hast den schönsten Schreibtisch in Europa und da ist was dran.
Also wie gesagt, man kann Sie und Ihre Kollegen durchaus auch besuchen und schauen, was genau machen die da eigentlich. Führungen kann man machen, man muss sich anmelden dafür und ich vermute, auf der Homepage findet man dazu die Informationen.
Ich hoffe, ja. Und was wir auch machen, wir bauen zurzeit einen neuen Informationspavillon. Wir hatten da schon was, das waren aber alte Container, die dann irgendwann da weggemodert sind. Wir bauen einen neuen, der wird wahrscheinlich im Mai eröffnet. Und ja, da wird die ganze Bandbreite von was der Wetterdienst macht, was wir am Observatorium machen, wird da dargestellt. Sind wir gerade dran. Viel Arbeit, aber der wird sicher sehr spannend und interessant. Und wir sind halt doch ein Observatorium, eine Forschungsstation und nicht bloß die Wetterbeobachter da oben am Berg. Warum sind da so viel?
Ich merke schon, das nagt an Ihnen.
Ja, das nagt ein bisschen an mir. Ich kann gut damit leben.
Naja, da muss man doch einfach die Größe
Manchmal haben. Ist ganz gut, wenn man unter dem Radar fliegt.
Was sicher also es lohnt auf jeden Fall einen Ausflug, das klingt interessant.
Allein wegen der Aussicht, ja. Und der Kirche.
Eine beliebte Wallfahrtskirche. Vielen Dank, dass Sie da waren. War eine spannende Geschichte, mit jemandem vom Fach da mal wirklich drüber zu diskutieren und zu reden. Und machen Sie weiter. Wir brauchen Sie und Ihre 50 Kollegen da oben ganz unbedingt, die uns die wichtigen Daten liefern, aus denen wir dann die überlebenswichtigen Daten auslesen können. Vielen Dank für Ihre Arbeit.
Ja, und hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen.
Absolut. Dankeschön.
Danke auch.